Bonjour ihr Lieben, herzlich willkommen zu Bonjour Love Brand, eurem Podcast rund ums Thema Branding, Marketing und PR. Ich bin Claire, Love Brand Kreateurin mit fast 20 Jahren Erfahrung in PR und Marketing, sowohl aus der Agentur als auch aus der Unternehmensperspektive. Und ich teile mit euch praktische Tipps und Tricks, wie ihr eure Marke zur Love Brand machen könnt. Also seid gespannt. Ich freue mich, dass ihr reinhört. Heute darf ich einen ganz besonderen Gast begrüßen, nämlich Martina Gleisenebner-Teskey. Ihr kennt sie vielleicht von Germany's Next Topmodel. Also ich kenne sie zumindest von Germany's Next Topmodel. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Wir haben uns kennengelernt auf einem Frauennetzwerk-Event und haben da gleich angeknüpft an dem Thema nachhaltige Mode und Branding und wie man da irgendwie zu einer Love Brand sich positionieren kann, indem man eben nachhaltige Mode anbietet oder eben das Thema Nachhaltigkeit in den Vordergrund stellt. Aber bevor wir jetzt tiefer in dieses Thema eingehen, stell dich bitte nochmal bei allen vor und sag auch, dass du, was du ja eigentlich machst und warum dich dieses Thema so interessiert, weil du bist ja jetzt nicht nur Model, sondern auch viel, viel mehr.
Ja, danke Claire für die Einladung erstmals und das war wirklich ein wunderbarer Zufall, wie wir uns da getroffen haben. Ich glaube nicht an Zufälle, es sollte so sein, dass wir uns da gleich auch gut unterhalten haben zu dem Thema. Woher komme ich? Ich komme ja auch aus dem Branding, habe da auch über 25 Jahre auch Trainings gemacht in der Erwachsenenbildung, habe auch Menschen gecoacht in dem Bereich, war aber sehr viel auch in Unternehmen drinnen, bis ich mich dann entschieden habe, mit 50 einen Schnitt zu machen und eben was ganz was anderes zu machen oder wieder das, was mich eben auch so fasziniert hat, ganz am Anfang meiner Karriere, nämlich das Modeln. Und so bin ich dann zu Germany's Next Topmodel gekommen und dann aber nach 2 Jahren wieder der Weg zurück auch zum Thema Nachhaltigkeit. Ich habe Ökologie, Psychologie und Kommunikationswissenschaften studiert und das war mir immer wichtig, diese beiden Themen eigentlich. Also Nachhaltigkeit, wie können wir ein gutes Leben führen, aber das auch also gerecht ist, und zwar gerecht zu allen Teilen, sei es jetzt der Mensch gegenüber, sei es die Umwelt und gleichzeitig aber auch das Schöne, die Schönheit. Ja? Und deshalb habe ich beides geliebt damals als Studentin für den WWF im Rahmen von Nachhaltigkeitsprojekten damals schon gearbeitet, Anfang der 90er und gleichzeitig auch als Model. Und ja, genau dort bin ich jetzt wieder gelandet, weil ich mir denke, es ist wichtig. Also vor allem, nachdem ich jetzt eben wieder diesen Einblick gefunden habe in die Modebranche, wo ich sage, wunderschön, ich liebe die Mode, aber es ist halt auch ein Wahnsinn, was hier passiert, was hier verschwendet wird, was hier an Ressourcen verbraucht wird. Und das nimmt ja überhand, das ist wirklich extrem und da müssen wir einfach, finde ich, einlenken. Und ja, deshalb habe ich auch dieses Projekt gemacht, Walk for Future, wo ich 9 Wochen lang zu Fuß gegangen bin von Klosterneuburg, wo ich lebe, nach Paris und habe dort eben auf diesem Weg auch nachhaltige Labels vorgestellt und Menschen, die sich in diesem Bereich eben umtun.
Du bist 1455 Kilometer gegangen?
Ja, nicht ganz. Also es waren insgesamt 1455 Kilometer, davon aber 235 mit dem Zug, weil ich dann noch 8 Tage verloren habe für Events, die vorher nicht geplant waren und die ich aber unbedingt machen wollte. Und deshalb, die habe ich dann mit dem Zug reingeholt. Also insgesamt waren es dann 1220 zu Fuß.
Und wie bist du auf die Idee gekommen, das jetzt umzusetzen? Also warum hast du dir gedacht, gut, ich gehe jetzt von Klosterneuburg nach Paris, ich habe jetzt einfach Zeit? Waren da deine Beweggründe dafür?
Ja, eigentlich eben genau deshalb, weil ich keine Zeit hatte, habe ich so gemacht. Ich wollte immer, ich hatte diese Idee als großen Traum, einmal um die Welt zu gehen. Ich liebe das Gehen an sich Und ich müsste schon fast sagen, jetzt in der Vergangenheit, ich liebte das Gehen, denn seit ich wieder zurück bin, bin ich wenig gegangen, muss ich ehrlich sagen.
Aber dafür mit dem Fahrrad da, genau, heute richtig. Aus Klosterneuburg hergeradelt. Genau. Also wir sind in Wien jetzt gerade im 8. Bezirk, es ist jetzt doch auch eine relativ große Strecke.
Genau, eigentlich. Ja, 22 Kilometer bin ich, also insgesamt heute schon 26 Kilometer mit dem Rad. Also ja, ich liebe die Bewegung, aber ich hatte eben diese romantische Vorstellung, ich möchte einmal zu Fuß um die Welt. Ja? Einfach rechts bei der Tür raus und links wieder rein nach ein paar Jahren. Und da habe ich mir gedacht, na, das wird sich lang nicht ausgehen, weil ich bin nicht in der Pension, ich muss was verdienen, ich bin außerdem verheiratet, ich will meinen Mann auch nicht so lange alleine lassen. Und dann hat sich das aber entwickelt, diese Geschichte mit der Mode, wo ich gesehen habe, ich werde zugeschüttet auch von Unternehmen, die mich als Influencerin gewinnen wollten, mit Produkten, die ich nicht brauche. Mhm. Und dann hat sich das irgendwie so zusammengebaut, wo ich sage, okay, wie mache ich denn eigentlich Marketing tatsächlich für Nachhaltigkeit? Und da brauchen wir einfach außergewöhnliche Projekte, damit Leute zuschauen, damit Leute hinschauen und überhaupt einmal aufmerksam werden und dann sich vielleicht eben damit beschäftigen. Und genau das wollte ich erreichen und deshalb sage ich auch, genau weil ich keine Zeit hatte, ist dieses Projekt entstanden, weil ich es eigentlich als Marketingprojekt dann aufgezogen habe, wo ich natürlich dann auch Sponsoren gewonnen habe und damit auch meinen Beruf reingebracht habe. Das heißt, es war dann letztendlich kein Freizeitprojekt, wie wenn es einfach eines wäre, wenn ich um die Welt gehe, sondern ist es halt ein Marketingprojekt gewesen. Ja.
Und welche Erkenntnisse hast du da gewonnen während deiner Reise? Also du bist ja bestimmt sehr motiviert da losgestartet und hast dir gedacht, so jetzt gehe ich da zu Fuß und alle werden sehen, was ich mache und das, den Punkt Nachhaltigkeit, Mode, der wird jetzt riesig sein.
Ja, genau.
Ist das so gekommen?
Nein. Ich kann gleich mal sagen, also ich bin einerseits stolz auf mich, dass ich dieses Projekt so gemacht habe. Alles, was ich planen konnte, ist so geworden, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe ganz tolle Leute kennengelernt und Partner gemacht, ich habe Fotoshootings gemacht und so weiter und so fort. Also alles, was ich selbst in der Hand hatte, so weit, ja, das, was man organisieren kann, das habe ich auch durchgebracht. Was mir allerdings nicht gelungen ist, und da sehen wir einfach, ist ein großer, großer Unterschied. Ich habe mir ja gedacht, ich werde auf Instagram, das war wirklich auch, die Idee war, sehr viele Menschen über Instagram und die sozialen Medien mitzunehmen, ja? Weil es eben ein interessantes Projekt ist und weil man hier einfach eine breite Zielgruppe erreichen kann. Und das ist mir leider nicht gelungen. Mhm. Also sagen wir so, es ist mir, sagen wir so, ich habe meine Ziele sind immer sehr hoch, ja. Es ist mir einfach ungenügend gelungen, sagen wir so. Mhm. Ja. Ich habe ganz neue Zielgruppen angesprochen. Ich habe ja auch dann die Analyse gemacht, ja, wer ist mir gefolgt, wie war das? Und die Demografie war also wirklich von 18 bis 65 gleich, zu gleichen Teilen waren da Leute drin. Und das war wirklich toll, einerseits. Andererseits aber hatte ich mir gedacht, boah, da wird jetzt das explodieren, ja, und ich weiß nicht, wie viele Menschen werden hier aufspringen auf den Zug und leider Gottes war das nicht so. Und ich habe jetzt zwar im Nachhinein, also da merkt man erst, dass das auch immer alles verzögert ist. Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel Anfragen zum Thema Keynote und solche Dinge. Ich habe Anfragen für Fernseh-TV-Geschichten und solche Sachen. Das heißt, ja, da ist was da. Das ist irgendwie, kommt das an bei den Leuten. Aber so, dass ich mir gedacht habe, ich bekomme jetzt, ich kann da wirklich eben eine Marke auch gewissermaßen schaffen, ja, zum Thema Nachhaltigkeit. Also das ist mir auch in der Kürze wahrscheinlich, es sind 2 Monate, hat das nicht funktioniert. Ja? Und dann denke ich mir, okay, es war ein good start, ja, aber wir sind noch weit davon entfernt, dass das irgendwie so diese Wellenbewegung bekommt, die ich mir eben vorstelle.
Ja, aber wie du sagst, das waren jetzt 2 Monate. Ja, ich glaube, es braucht einfach seine Zeit. Mhm. Wenn nehmen wir jetzt mal die Kardashians als Beispiel. Ich glaube, nach 2 Monaten hat man die jetzt auch nicht wirklich gekannt. Das ist jetzt nicht unbedingt das Role Model, das du sein möchtest. Ja. Und ich finde auch, es braucht viel mehr Role Models wie dich oder eben Influencerinnen wie dich, die halt eben auf so wichtige Themen wie Nachhaltigkeit und so aufmerksam machen. Aber ich bin überzeugt davon, dass wenn du da am Ball bleibst und wenn du da wirklich konsequent und konsistent dein Ding weitermachst, dass du da durchaus erfolgreich sein wirst. Und wie du jetzt auch gesagt hast, du hast ja auch Anfragen für Keynotes oder Fernsehinterviews und so weiter. Also da wird ja dann die Präsenz auch immer größer und die Nachfrage sicher auch immer größer. Also ich glaube, es ist einfach wirklich diese kurze Zeit, die halt da, also ist meine Hoffnung.
Ja, und andererseits, um ja auch ganz in deinem Thema zu bleiben, Branding und vielleicht eben Love Brands, ja, ist ja das Thema, habe ich, und da hast du mich ja nach der Erkenntnis auch gefragt, ich habe erkannt, dass wir, wenn wir die Masse erreichen wollen, also wirklich jetzt diejenigen, die wirklich viel einkaufen gehen, ja, und das ist sicher eine Age-Range, die relativ jung ist wahrscheinlich, aber wenn wir die erreichen wollen, die durchaus was anfangen können mit dem Thema Nachhaltigkeit und vielleicht etwas auch sich auch entscheiden würden dafür, dann reicht es einfach nicht, mit Nachhaltigkeit zu kommen. Sondern da müssen wir die Nachhaltigkeit mittransportieren, aber das ist aus meiner Sicht kein Argument für diejenigen, die wirklich viel kaufen. Das heißt also diejenigen, die wir in Wirklichkeit, also die wir tatsächlich konvertieren müssen, ja. Das ist für die kein Argument.
Ja.
Da müssen wir anders arbeiten, glaube ich.
Wobei wir, da haben wir auch schon geredet beim Event, weil ich habe schon so den Eindruck, und das, ich habe dann auch ein bisschen recherchiert, dass es bei Jüngeren durchaus schon die Nachfrage da ist und auch steigt, eben die Nachfrage nach nachhaltiger Mode, nach Secondhand-Mode, dieses Bewusstsein, dass wir schon die Umwelt schützen müssen, weil man ja auch jetzt wirklich sieht, was das für Auswirkungen hat. Also jetzt ist es ja wirklich vor unserer Nase. Früher hat man das ja nicht so wahrgenommen, weil da war es so, ja, man hat es zwar gehört, ja, okay, das schadet jetzt der Umwelt, aber es war so weit weg und nicht irgendwie in unserer Welt. Jetzt ist es ja wirklich so präsent. Ich habe schon den Eindruck, dass gerade die Jüngeren auch da ein bisschen umdenken. Was hast du da für Erfahrungen gemacht?
Ich glaube, dass da einerseits ein Umdenken ist, weil jetzt zum Beispiel auch Secondhand ja total boomt. Ja. Und andererseits denke ich mir, ich weiß nicht, ob wir da zu viel hineininterpretieren, ob das nicht einfach auch weil es halt cool ist, weil also gerade wenn man Secondhand zum Beispiel kauft, ja, aber trotzdem, wenn man jede Woche was kauft, ist es auch wieder sehr viel. Ja, also ich frage mich einfach, ob das tatsächliche Nachhaltigkeit ist oder ob es jetzt einfach nur ein Trend ist, der natürlich der Nachhaltigkeit irgendwie in die Hände spielt, sagen wir mal so. Aber ich glaube, für echte Nachhaltigkeit braucht man ja Bewusstseinsveränderung und eben auch, was kaufen wir ganz genau? Brauchen wir überhaupt so viel? Da fällt ja in Wirklichkeit zunächst einmal alles weg. Ja? Und dann kann ich aussuchen und genau wählen, was. Und da, also da bin ich skeptisch, dass das wirklich so ist oder ob das wirklich, ob das einfach nur eine Auswirkung dessen ist, dass wir einfach alles haben. Ja, wenn einer praktisch vom vollen Teller sitzt, sich dann zu überlegen oder vom vollen Tisch sich zu überlegen, ob er alles nimmt oder nur einen Teil davon, ist, glaube ich, eine Luxusfrage.
Ja. Ja?
Und das ist eben meine Frage, ist es eine Luxusgeschichte, die wir jetzt haben, dass wir da auf ein bisschen was verzichten können? Oder wenn es jetzt wirklich hart auf hart geht, gibt es wirklich eine Veränderung im Bewusstsein?
Ja. Wir haben ja auch über Branding gesprochen und Personal Branding. Und ich finde ja, dass man da sehr, sehr gut seinen eigenen Stil auch entwickeln kann. Also indem man eben dann nicht diese Massenware kauft, die es halt an jeder Ecke gibt, sondern wenn man jetzt sich jetzt sagt, gut, ich kaufe jetzt keine 10 T-Shirts, sondern ich kaufe in diesem Jahr nur ein T-Shirt und dafür gebe ich halt mehr Geld aus und es bleibt mir aber länger. Mhm. Und das kaufe ich dann, weiß ich nicht, bei meiner Lieblingsdesignerin und unterstütze die auch noch, weil die lokal tätig ist und so weiter. Also vielleicht müssen wir einfach mehr in diese Richtung umdenken, dass wir halt nicht mehr so diese Masse kaufen und es ja auch unserem eigenen Stil dann viel mehr entspricht, weil wir dadurch unsere Persönlichkeit auch widerspiegeln und viel mehr ja eben dieses Personal Branding auch hervorheben können, wo du ja auch spezialisiert bist.
Genau, genau, genau. Also ich habe ja jetzt, jetzt gibt es ja auf TikTok zum Beispiel diese Wave mit Under Consumption Core, ja, wo jeder sagt, ihr braucht nur ganz wenig. Und das ist etwas, da habe ich vor letztes Jahr auf TikTok auch zwei Videos dazu gemacht, hat es das noch nicht gegeben, sondern aber von dem Aspekt her Personal Branding, wo ich sage, okay, du hast 5 Stücke in deinem Kleiderkasten, wie kannst du dir damit eine persönliche Marke bauen? Mhm. Das heißt, ganz gezielt auswählen. Da fragen wir uns aber, sind wir uns ganz ehrlich, wer ist denn da die Zielgruppe? Das sind schon Menschen, die einfach eine gewisse Erfahrung, eine gewisse Reife haben, die auch dann das Alter haben, um einfach zu sagen, okay, das habe ich schon alles ausprobiert, das kann ich jetzt weglassen, das muss ich nicht mehr ausprobieren. Und ich frage mich halt immer, ob wir diese, die wirklich viel konsumieren, wie wir die erreichen. Ja, und ich glaube eben, dass die nicht diejenigen sind, die schon reifer sind, die sich darüber auch schon mehr Gedanken gemacht haben, die eben auch dann sagen können, okay, ich kann das weglassen, sondern das ist eben eine sehr, glaube ich, eine sehr junge Zielgruppe, die sich eben noch gern ausprobiert, die in ein Geschäft reingeht, die am Spaß haben möchte. Ja. Ich sehe das auch bei meiner Tochter, die so ein, in der Schnitt, so eine Schnittmenge ist zwischen mir, die sehr, sehr bewusst ist, aber auch Spaß haben möchte. Ja. Und dann natürlich Freunden und Freundinnen, die sie in einer Gruppe drinnen ist, wo sie sagen, ja, die wollen einfach High Life. Ja,
ja. Das habe ich jetzt auch eben recherchiert, ja, dass die Herausforderungen der Modebranche sind, dass eben gerade in Krisenzeiten oder wenn es halt einem besonders schwer geht oder die Welt um einen herum jetzt nicht so rosig ist, dass man eben dieses Unbeschwerte haben will und sich dann eben nicht auch noch Gedanken machen will, ist jetzt mein T-Shirt nachhaltig produziert oder nicht. Also das ist halt auch eine Herausforderung, die Modebranche offensichtlich jetzt hat. Mhm. Was sind so deine Tipps? Wie können wir im Alltag, also es ist schon klar, dass es schwierig ist, jetzt die große Masse dazu erreichen und meinem Podcast werden jetzt wahrscheinlich auch nicht die richtigen Leute anhören, sondern halt auch nur eine Nische. Aber ich finde es ja immer schon gut, wenn man zumindest dann mal die dazu bewegt, ein bisschen genauer darüber nachzudenken, ob sie jetzt denn das nächste Kleidungsstück brauchen oder vielleicht erst sich nächstes Jahr dann eins kaufen und dann eben ein schöneres lokal produziert, wie auch immer. Mhm. Was denkst du, können wir umsetzen jeden Tag, um eben ein bisschen nachhaltiger zu sein?
Also ich glaube, für den Einzelnen, die Einzelne, ist es ganz einfach, ja, weil das beginnt mit der Frage, brauche ich das? Das ist die Frage für Nachhaltigkeit, finde ich. Weil wenn man sich dann, weil da schließt man einfach schon sehr vieles aus. Ich habe auch mit einer der Gründerinnen der Fashion Revolution Austria einen Podcast geführt, da hat sie gesagt, einen Tipp, wo sie gesagt hat, ganz einfach, wenn ihr ein Kleidungsstück im Kopf ist, wenn sie was gesehen hat, dann schaut sie zuerst, ob sie das gebraucht irgendwo findet, Secondhand. Mhm. Wenn sie das nicht findet, dann lässt sie 7 Tage mindestens vergehen, um zu sehen, okay, denkt sie immer noch dran, möchte sie das immer noch und so weiter. Und dann kauft sie es, ja, wenn das nicht aus dem Kopf geht. Und ich finde, wenn man sich solche kleine Regeln schafft, dann kann man erstens einmal sich Geld sparen und dann hat man nämlich auch das Geld für teurere, wirklich nachhaltigere Ware. Ja. Das ist einmal das eine. Und das andere ist, dass ich glaube, von den Unternehmen her, die nachhaltig sind, die haben immer ein Problem. Die machen zu wenig Marketing. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwo in die Werbung reinschauen, dann sehen wir die viel zu wenig. Mhm. Das heißt, die geben, und sehr oft sagen sie das auch. Ja. Ich habe auch so jetzt recherchiert, auch vor allem, und das kommt immer wieder dasselbe Argument. Witzigerweise ist das jetzt gerade so ein Thema, auch in einem US-Podcast, der da stark in diese Richtung Nachhaltigkeit, Sustainable Green Behavior Podcast. Und die hat jetzt auch gerade jetzt gepostet eben, dass einfach mehr Branding passieren sollte für die Sustainable, also für die nachhaltigen Marken. Ja? Und was drunter war, waren lauter Kommentare, wo einerseits geschrieben wurde, also wir haben das Geld nicht dafür, ja, weil das Geld fließt wohin? In die Produktion, in die fairen Löhne und so weiter. Und was dann bleibt, ja, ist so wenig, dass man eigentlich zu wenig Marketing machen kann. Ich glaube, das ist auch zum Teil eine faule Ausrede natürlich. Das ist einfach auch ein bisschen, da muss man von vornherein hinschauen. Und gleichzeitig wollen die sich auch nicht verkaufen. Weil wenn sie dann Investoren gewinnen, die wiederum auf das Wachstum, aufs Kapital schauen, na, dann haben wir wieder Einschnitte vielleicht. Das heißt, hier haben wir wirklich einen Teufelskreis, der ganz schwierig zu durchbrechen ist, der ja schon seit immer besteht, weil ich habe Mitte der 90er die erste Nachhaltigkeitsmesse organisiert in Österreich und genau das war auch damals schon das Thema. Ja? Mhm. Auf der einen Seite dieses sich manchmal ein bisschen zu gut zu sein und ein bisschen eine gewisse Arroganz an den Tag zu legen und nicht einfach direkt an den Konsumenten so direkt und viel kommunizieren zu wollen. Andererseits aber eben auch die mangelnden Mittel ja, für das Thema.
Wobei man ja dann, sage ich jetzt mal ganz pragmatisch, einfach den Preis erhöhen könnte und dann, weil man muss ja eigentlich die Marketingaktivitäten mit einberechnen.
Aber richtig, aber dann wird es noch teurer, weil
das
die
stimmt,
nachhaltigen Teile sind zum Teil jetzt schon einfach viel teurer und dann hast du einfach dann verlierst du die Kunden. Also das ist, ich glaube, dass das, diese Preis-Leistung, das ist tatsächlich die Schwierigkeit. Ich habe mir schon überlegt, es wäre doch schön, zum Beispiel auch irgendwas, so eine Sendung zu machen, eine Challenge, ja, ich gebe dir 150 Euro, so wie Shopping Queen, ja. Du kriegst 150 Euro, der eine geht zu der großen Fläche einkaufen und soll sich stylen und die andere geht mit 150 Euro Sustainable Clothes einkaufen. Ja? Und wer gewinnt dann in Sachen Stil zum Beispiel? Mhm. Ja? Was kriegst du da raus? Weil ich denke, im Moment wird wahrscheinlich immer der gewinnen, der auf der großen Fläche einkauft, weil es günstiger ist, weil es vielfältiger ist, auch von den Stilen her und so weiter und so fort. Und das ist halt das große Problem. Ja? Also das ist jetzt die große Konkurrenz auch zu den nachhaltigen Labels.
Ja, wobei ich mir denke, man hat da halt eine Riesenchance als Marke, sich da wirklich als Love Brand zu positionieren, weil wenn du das dann mal geschafft hast, dass du eine Love Brand bist, ja, dann ist es ja nicht nur ein kurzfristiges Investment. Da mag es schon sein, dass du natürlich viel weniger Produkte herausbekommst, als wenn du jetzt zu anderen großen Ketten gehst. Mhm. Aber du hast eben dieses Teil erstens länger und zweitens kannst du es ja wiederverkaufen. Mhm. Und es ist ja sogar manchmal so, also bei Vestiaire Kollektiv habe ich das gesehen, dass sie die Teile sogar manchmal teurer verkaufen, als sie ursprünglich gekostet haben, weil es einfach Unikate mittlerweile sind und weil halt die Person unbedingt dann diese eine Jacke haben will, weil die gibt es dann halt auch nicht 100.000 Mal, sondern halt vielleicht nur noch 10 Mal. Mhm. Und dann steigt der Wert natürlich auch. Und ich finde, man muss ein bisschen mehr in diese Richtung denken, auch als Marke, dass man dann durchaus auch teurer sein kann. Also sich dann wirklich so als Premium-Luxus-Marke zu positionieren, die dann halt eben auch diesen Stil widerspiegelt. Und ich finde, das kann man durchaus auch bei Jüngeren machen. Ja? Weil nur weil man jünger ist, heißt jetzt nicht unbedingt automatisch, finde ich, dass du jetzt nur billige Kleidung kaufst oder ja, möglichst viele Sachen haben willst, weil wir sehen ja, dass da auch die Nachfrage da ist. Und ich glaube eben diese Kombination aus Secondhand kaufen und dann halt vielleicht mal so richtig so ein schönes Teil, das ich dann halt in meinem Kasten habe und das ich halt dann mir gegönnt habe, weil ich, keine Ahnung, das Geld von meinem ersten Job oder was auch immer, oder ich habe halt jetzt 3 Monate nichts gekauft und dafür kaufe ich mir halt jetzt von meiner Lieblingsmarke, die halt nachhaltig ist und halt sehr stylisch und halt natürlich auch teurer, weil man muss ja irgendwie woher das Geld nehmen. Also ich sehe da schon auch ein sehr großes Potenzial, muss ich sagen, weil es eben nicht nur so dieses kurzfristige Investment ist, so dieses okay, ich kaufe mir das jetzt, wie es bei Fast Fashion ist. Mhm. Ich kaufe mir das jetzt, weil morgen ist eine Party, da will ich das anziehen, da will ich cool ausschauen und dann trage ich das einmal und dann ist es auch schon wieder weg. Kannst es aber auch nicht wirklich verkaufen, außer halt jetzt für 2 Euro oder so auf dem Flohmarkt. Sondern du investierst in ein Kleidungsstück, das hat Vivienne Westwood auch schon gesagt, ja? kauf dir nicht viele Sachen, kauf dir ein paar wenige und trage die dann immer wieder, weil das halt viel sinnvoller ist, viel nachhaltiger ist und eben wieder, wie wir vorher schon gesagt haben, so zu diesem persönlichen Stil, zu dieser Persönlichkeit, zu deinem Personal Branding auch viel mehr passt. Und ich sehe da sehr, sehr großes Potenzial für Marken, weil wie du auch gesagt hast, ich finde gerade, ich meine, es hat sich eh schon gebessert, muss ich sagen, aber gerade so in den 90er Jahren war ja nachhaltige Mode so sehr langweilig und sehr diese Öko-Schiene, sage ich jetzt mal. Das hat jetzt stilbewusste Menschen eher weniger angesprochen, finde ich. Und das entwickelt sich aber schon sehr in eine neue Richtung. Also es wird schon immer ansprechender und vor allem die größeren Luxusmarken müssen sich jetzt mittlerweile auch rechtfertigen, wenn sie nicht nachhaltig produzieren. Weil ich sehe zum Beispiel nicht ein, wieso ich jetzt für einen Baby-Strampler für eine Freundin wollte ich kaufen bei Jacadie und dann war das auch made in Vietnam. Und dann habe ich mir gedacht, aber wieso soll ich denn jetzt dafür 60 Euro ausgeben, wenn das wahrscheinlich aus der gleichen Produktionsstätte wie H&M kommt? Also das sehe ich dann einfach nicht ein.
Ja, ja, ja. Ja, und die, also die haben ja auch tatsächlich Probleme. Da hat es ja jetzt auch wieder einen Skandal gegeben. Ne? Also das in Italien, ich glaube, das war mit Produktionsstätten von Armani, ja, wo man herausgefunden hat, dass das ganz schlechte Produktionsbedingungen waren zum Beispiel. Und ich denke, dass hier gerade jetzt, was die Produktionsbedingungen und eben auch die Reglementierungen, ja, die es gibt, die machen den großen, also auch diesen Luxusmarken ja auch zu schaffen, ja, und auf der anderen Seite bringen die aber auch weiter. Also das heißt, man muss, ich glaube, hier ist, gerade wenn es um Nachhaltigkeit geht, muss hier ganz viel reglementiert auch werden, weil ansonsten haben wir einfach eine Wettbewerbsverzerrung. Die einen, die sich bemühen und die dann eben, weil sie das alles fair machen, weil einfach die Textilien nachhaltig sind, etc., etc., wird teurer und das wird aber nicht kotiert. Sie haben überall mehr Kosten und die Marge wird geringer und dann haben es die Luxusmarken, die extrem viel kosten, aber Billigstorfer mäßig produzieren. Ja. Also das ist einfach wettbewerbsverzerrend. Ne? Ja. Und wenn hier eingegriffen wird mit Reglementierungen, dann ist das in Wirklichkeit das Beste.
Ja.
Und da können wir auch den Konsumenten ja dann rausnehmen aus der Verantwortung, dass er sagt, okay, ich muss da ständig schauen, ist das jetzt überhaupt nachhaltig oder nicht. Sondern ich kaufe das, was mir gefällt und that's it. So sollte es eigentlich auch
so
kommen.
So sollte es sein.
So sollte es sein.
Weil das ist ja dann wieder mit Arbeit verbunden, wie du jetzt sagst, sich dann vorher schlau zu machen, ist das jetzt wirklich nachhaltig produziert? Weil eigentlich gehe ich davon aus, wenn ich jetzt was Teures kaufe, dass das passt. Ja? Mhm. Ist aber, wie du sagst, auch oft gar nicht der Fall. Ja? Und das.
Ich glaube auch außerdem, dass wir, wenn wir zu Love Brands werden wollen im Nachhaltigkeitsbereich, dass wir dieses Label von Exklusivität und ein bisschen diese Abgehobenheit wegnehmen müssen. Ich gebe ein Beispiel. Ich war jetzt in Berlin und am Kudamm, ganz in der Nähe, gibt es ein Shopping Center, Bikini Berlin nennt sich das. Da sind eigentlich nur nachhaltige Labels drinnen und kleine Designer und Vintage Stores und so weiter und so fort. Ja. Da war kaum jemand drinnen. Wie schaut das Ganze aus? Dunkel, ja. Also ich gehe da nicht rein, wie zum Beispiel zum H&M und Zara, wo ich hineingehe wie in einen Palast, alles hell und ganz viel Mode auf jeder Stange, ich weiß nicht, wie viele Teile in jeder Größe, wo ich überhaupt keine Mühe habe, irgendetwas für mich zu finden. Nein, du gehst rein, es ist ruhig, es ist finster, es ist bedeckt, ja, von der Atmosphäre her. Und dann soll ich auch noch in ein Geschäft hineingehen, wo es ebenfalls finster ist und mir auf einem Hänger, wo ich weiß nicht, von jedem Teil nur eine Größe dort ist, soll man dann was raussuchen. Das ist einfach nicht inklusiv. Mhm. Ich finde, da sind wir einfach zu elitär unterwegs, wenn es schon so ist, dass ich ein ganzes Shoppingcenter von Nachhaltigkeit habe, dann sollte es doch diese helle Atmosphäre, diese einladende Atmosphäre, diese Komm-rein-Atmosphäre, diese Einladung sollte da sein. Mhm. Ja? Und nicht wieder dieses sich abschotten und nur die wirklich wollen, die kommen da rein. Ja?
Ja.
Also, da sehe ich schon ein Problem. Ja?
Das stimmt. Ja.
Also diese nachhaltigen Marken sollten sich ein bisschen was abschauen von der Werbung und vom Marketing und von Ansprache der Kunden, von den großen Flächen, wo die Leute einfach reingehen, weil sie vorbeigehen und sagen, wupp, da sehe ich was, ja, das sehe ich schon von der Tür aus und deshalb gehe ich da rein. Mhm. Ja, so muss das sein. Und ich verstehe nicht, warum das nicht funktioniert.
Ja, stimme ich absolut zu. Also diese, man darf halt keine Hemmschwelle haben, um jetzt da in das Geschäft reinzugehen, sondern einfach reinschauen, sich das alles anschauen. Was ich auch super finde, ist eben die Kombination aus Vintage und nachhaltig. Habe ich in L.A. jetzt auch gesehen. Das ist halt super, weil da gehst du rein und dann hast du sowohl Secondhand-Mode als auch nachhaltig produzierte Mode. Und das trifft halt genau den Nerv für die Nische, die halt gerne da reingeht. Und da gibt es aber dann eben auch Kleidung von bis. Also da war zum Beispiel Secondhand-Mode jetzt auch nicht immer günstig. Also es waren durchaus auch teurere Sachen dabei, weil die sich halt bewusst sind, okay, das gibt's halt nur. Also wenn dann halt irgendwelche amerikanischen alten Werbungen drauf sind, da weißt du, okay, das gibt's halt nicht mehr. Das ist halt nur einmal zu haben. Und was, glaube ich, was da auch wirklich sehr helfen kann, sind eben Influencer. Also, dass man da die richtigen Influencer findet. Das können jetzt große Hollywood-Stars sein natürlich, wenn man mehr Budget hat. Wobei, das ist auch wieder der Vorteil einer Love-Brand, finde ich. Und gerade wenn die so sehr aufs Thema Nachhaltigkeit setzt, dass die vielleicht manchmal gar nicht dafür bezahlen muss, dass jetzt ein Influencer, eine Influencerin das Teil trägt, sondern die selbst so überzeugt sind von der Marke, dass sie das mit Stolz tragen und dann sehen das ihre Follower und wollen halt auch unbedingt dieses Teil haben. Also ich finde gerade, wenn man sich auf dieses Thema Nachhaltigkeit setzt, hat man ja schon einen Riesenvorteil gegenüber anderen Marken.
Und das finde ich allerdings keine gute Sache, ja? Weil da sind wir dann schon wieder im Non-Profit. Und Non-Profit soll es nicht sein. Ja. Ja, Non-Profit ist immer von Goodwill abhängig. Entweder es fördert jemand oder irgendjemand zahlt eben einmal drauf. Ja? Und so soll es nicht sein. Ich finde, Erfolg ist dann nachhaltig, wenn sich alles rechnet. Und letztendlich, wenn du als Influencerin arbeitest, dann kannst du das vielleicht einmal machen. Aber die Werbung liegt ja in der Wiederholung.
Ja.
Das heißt also, entweder du bist jemand, der so eine große Followerschaft hat und dann machst du das einmal aus Goodwill, aber das passiert nicht.
Ja. Ja?
Denn wenn du dir so eine große Followerschaft erarbeitet hast, ist das viel Arbeit und das bedeutet, das muss auch honoriert werden. Also warum sollte irgendjemand umsonst arbeiten?
Ja, sehr klar.
Und das muss man, und da ist es eben auch, also da sind wir ganz schnell wieder in diesem, naja, weil es eben gut ist, deshalb müssen alle da Non-Profit rein. Nein, überhaupt nicht. Nein, man muss das rechnen und jeder, der hier arbeitet, der muss auch bezahlt werden. Ja? Und ich glaube schon, dass da viele Brands das noch nicht am Schirm haben, sondern die meinen eben, weil sie so gut sind, müssen alle anderen das vielleicht auch irgendwie so mitmachen. Aber dann wird auch das Ergebnis nur irgendwie. Also das ist keine Strategie. Und ich glaube, das ist das Gefährlichste, eben wenn es um Branding geht, weil Branding ist eine Strategie.
Ja.
Da gehört... Da fließen Ressourcen hinein, da fließt wirklich ein Budget hinein und da fließt vor allem eine Strategie hinein, die nicht heute so ist und morgen aufhört, sondern das ist was Langfristiges, an dem ich arbeiten kann. Und da müssen dann einfach auch Profis mitarbeiten und nicht husch-husch und nur weil jemand billig ist.
Ja? Ja.
Also so kann es nicht sein. Ich glaube, das ist eine große Gefahr, eben gerade fürs Branding.
Ja, das stimmt. Unter dem Aspekt habe ich es noch nicht gesehen. Aber ich habe zum Beispiel, da habe ich eine Dokumentation gesehen oder eine Reportage über Vestiaire Kollektiv eben. Und da hat dann eine bekannte Schauspielerin, ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, hat auf jeden Fall dann ein Stück getragen, das es eben bei Vestiaire Kollektiv gab. Und die ist tatsächlich selbst sogar in das Geschäft gegangen und hat das gekauft, also nicht von der Stylistin oder so. Und das schafft halt natürlich eine Riesenpräsenz, also das meine ich eigentlich eher mit Love Brand sein, dass sogar die Influencer selbst von sich aus dann die Marke haben wollen und man gar nicht ihnen sagen muss, ja, mach Werbung. Natürlich muss man als Marke auch dafür sorgen, dass man eben Influencer-Marketing macht, weil ich finde das auch sehr, sehr wichtig, dass man das macht. Und ich finde, da muss es halt, wie wir vorher schon gesagt haben, diese Role Models, da finde ich es halt wirklich schade, dass es Role Models gibt, die Rieseninfluencerinnen sind oder Influencer sind, aber eigentlich keine wirklichen Werte dahinter sind. Nur ich glaube, also da weiß ich halt nicht, ob wir dann diese Masse, die diesen Influencerinnen und Influencern folgen, ob wir die dann auch bewegen können. Aber jetzt stell dir mal vor, eine Kim Kardashian würde jetzt für irgendeine nachhaltige Brand werben.
Wenn sie selbst eine nachhaltige Brand oder produzieren selbst, würde.
Genau,
ja. Ja, das wäre, ja, unglaublich. Ich habe mal zu meinem Mann gesagt, ich würde gerne deshalb extremst berühmt sein. Ja, ich würde da, deshalb würde ich gerne ein Star sein, ein wirklicher Star. Ja. Weil wenn ich sagen kann, Leute, nehmt das, das ist gut und alle nehmen es, ja, tausende Leute nehmen das, dafür würde ich gerne ein Star sein. Ja. Also zum Beispiel eine Taylor Swift, ja, was die für Power hätte, grundsätzlich. Ja. Aber ist natürlich auch klar und gut, dass die das nicht nutzen, weil das ist ja dann auch wieder nur eine Person, ja, eine Meinung, aber und das kann sehr, sehr gefährlich werden. Aber trotzdem, ja, also wenn eine Persönlichkeitsmarken wie eben die Kardashians, wenn die etwas vorstellen würden, das hätte sicherlich einen großen Effekt.
Ja. Ja, schauen wir mal, vielleicht passiert es ja noch.
Ja, genau.
Sag niemals nie. Oder ja, oder Taylor Swift bringt eine neue Kollektion raus. Ja. Eine nachhaltig produzierte.
Ja, oder zum Beispiel, oder die ganze Tour wäre zum Beispiel irgendwie so angelegt, dass es irgendwie CO2-neutral oder was auch immer. Also wenn sowas, wenn ein Star sowas machen würde, ich glaube, das wäre das Beste, was man für jemanden, also für die Nachhaltigkeit machen könnte.
Und auch als Vorbildwirkung
natürlich.
Natürlich.
Und da vielleicht möchte ich noch eines dazu sagen, was wir nämlich gesehen haben bei den großen Marken, auch bei den Luxusmarken. Jetzt hat es wieder ein bisschen abgeklungen, aber in den letzten Jahren, vor allem in den letzten 2-3 Jahren ist mir vorgekommen, haben wir ganz stark gesehen, dass die sich gestützt haben auf berühmte Persönlichkeitsmarken. Also, dass die wirklich eben Persönlichkeitsmarken genommen haben, um für sich selbst Marketing und Branding zu machen. Also mir ist jetzt zum Beispiel immer noch, ist jetzt gar nicht so die Luxusmarke, ja, aber Boss, ja, mit meiner Naomi Campbell zum Beispiel, ja. Ich meine, wer ist da stärker? Boss oder Naomi? Und ist die Marke deshalb so stark und wird zu einer Love-Brand, weil es Boss ist oder weil Naomi hier am Cover ist oder eben also das einfach vermarktet. Ja. Also und da denke ich mir, wir haben da als Persönlichkeit unglaubliches Potenzial und vielleicht noch einmal zum Thema Love Brand, nämlich für Sustainability, also für nachhaltige Marken, die müssten die eigene Person, die CEOs, ja, die Gründer, die müssen wirklich in den Vordergrund. Ich glaube, da gibt es auch ein großes Potenzial, einfach Menschen dann authentisch anzusprechen, mit der eigenen Geschichte, die mitzunehmen und eben dann die Marke auch damit, also die Produkte auch mitzunehmen. Ja. Ich glaube, so könnte es funktionieren.
Ja, super. Das sind doch schöne Schlussworte, würde ich sagen. Und sehr optimistisch.
Ja, genau, ja. Was bleibt uns, wenn uns nicht die Hoffnung bleibt?
Genau. Ja, dann vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch. Es hat mich wieder sehr, sehr gefreut, mit dir zu plaudern.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen inspirieren und motivieren, den Konsum ein bisschen einzuschränken und zu überdenken. Vernetzt euch gerne mit uns auf Instagram, LinkedIn. Stellt uns gerne Fragen. Bewertet gerne die Folge. Wir freuen uns immer über Feedback. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Nächsten Mittwoch bin ich wieder für euch da mit einer normalen Folge. Das Thema verrate ich euch nicht, aber es geht natürlich wieder um Branding und Love Branding.